Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Journalistin und Autorin Mareike Kaiser hat ein Buch über Geld geschrieben und sie fragt sich in dem Buch, warum fühle ich so viel, wenn ich an Geld denke? Und dann schreibt sie, ich hasse Geld und ich will es haben. Klingt wie eine toxische Beziehung, oder? Dieses Buch heißt, wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Und jetzt bin ich mit Mareike Kaiser verbunden. Ich grüße Sie, seien Sie willkommen, Frau Kaiser.
Guten Morgen.
Und wenn Sie jetzt denken, Mareike Kaiser, den Namen kenne ich doch irgendwoher, könnte liegen an Ihrem Buch Das Unwohlsein der modernen Mutter. Das ist ein viel besprochenes und viel gelesenes Buch. Jetzt also das Thema Geld, Frau Kaiser. Haben Sie denn tatsächlich eine toxische Beziehung zum Geld?
Ja, ich würde schon sagen, weil also ganz ohne geht ja nicht. Wir brauchen das ja alle, um zu leben, um unsere Miete zu bezahlen, um Essen zu kaufen, Kleidung zu kaufen. Also ohne Geld geht's nicht. Und wie Sie ja schon in der Anmoderation angekündigt haben, ich habe ziemlich viele Gefühle zu Geld und habe auch festgestellt in der Recherche zum Buch, da geht's nicht nur mir so. Viele Menschen fühlen viele Gefühle zu Geld und dem wollte ich so ein bisschen auf die Schliche kommen. Vielleicht haben Sie ja auch welche, oder? Also was fühlen Sie, wenn Sie an Geld denken?
Hören Sie auf, das ist auch ganz schön toxisch, muss ich sagen. ja, und das Thema Geld ist jetzt in Inflationszeiten natürlich nochmal ein besonders dringliches, vor allem natürlich für die, bei denen es knapp ist. Sie steigen jetzt ein in Ihr Buch und erzählen im ersten Teil erstmal davon, welche Rolle Geld gespielt hat in der Familie, aus der Sie kommen, in der Sie groß geworden sind. Wie war das denn da?
Ich würde sagen, neben Essen die größte Rolle. Also das war einfach so das Streitthema in meiner Familie, vor allem weil Geld nicht so da war. Also es war schon da für die grundlegenden Dinge, aber für viele Sachen, die dann in unserer Familie als Luxus galten, war das Geld eben nicht da. Und deswegen wurde immer darüber geredet. Also wenn zum Beispiel das Auto kaputt war, das wir brauchten, weil wir auf dem Land gelebt haben und mein Vater mit dem Auto zur Arbeit fahren musste, dann war das einfach eine riesengroße Katastrophe. Also solche Sachen durften einfach nicht passieren und es wurde einfach immer, immer über Geld geredet.
Ein Teil oder ein Thema in Ihrem Buch ist auch diese Scham oder die Verdruckstheit, die so oft auftritt in unserer Gesellschaft, wenn man über Geld meistens redet man ja nicht drüber, aber wenn man doch mal drüber redet. Sie schreiben jetzt zum Beispiel, dass Sie Arbeitslosengeld bezogen haben, als Sie dieses Buch geschrieben, also sich zum Teil davon finanziert haben und sei eine Offenheit im Umgang mit wenig oder viel oder überhaupt mit Geld wünschen Sie sich auch von anderen, oder?
Unbedingt, genau. Also das ist auch einer der Gründe, aus denen ich das Buch geschrieben habe. Ich schreibe ja ganz am Anfang von der Scham und sage, ich schäme mich, kein Geld zu haben. Ich schäme mich, Geld zu haben. Ich schäme mich, dass es Geld gibt. Und ich schäme mich vor allem, weil Geld ungerecht verteilt ist. Und ich glaube, dass wir nicht über Geld sprechen, nützt vor allem einem Teil unserer Gesellschaft, nämlich den Menschen, die sehr viel vom Geld haben. Und das war auch meine Erfahrung. Ich habe ja für mein Buch viele ProtagonistInnen getroffen, viele Menschen, mit denen ich über Geld gesprochen habe. Und gerade Menschen, die von Armut betroffen haben oder so in der unteren Mittelschicht sind, würde ich mal sagen, waren total offen und aufgeschlossen und haben gerne ihre Lebensgeschichten und ihre Geldbiografien erzählt und geteilt und haben gesagt, ich freue mich, dass ich das teilen kann und dass die Öffentlichkeit auch aus meiner Lebensrealität erfährt. Und je mehr Geld die Menschen hatten, desto schwieriger wurde es, Menschen zu finden, die öffentlich darüber sprechen wollten.
Das ist der größte Teil Ihres Buches, Gespräche über Geld mit anderen, die eben sehr viel Geld haben, zum Teil sehr, sehr wenig Geld haben. Vorher machen Sie in Ihrem Buch klar, wie Ihre eigene Position sozusagen ist, wo Sie herkommen, wie Sie groß geworden sind. Eine wichtige Rolle spielt, dass Sie auch wegen des Geldmangels in Ihrer Familie nicht studieren konnten, trotzdem Journalistin geworden sind und wie das ist als Journalistin ohne Studium. Nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber dann diese Gespräche über Geld mit anderen Menschen. Unter anderem haben Sie geredet mit einem alten Mann aus Ihrer Nachbarschaft, Erwin Husel, den Sie oft beim Flaschensammeln gesehen haben. Wie lebt denn dieser Mann mit wie viel Geld?
Mit sehr wenig. Also er lebt von der Rente. Ich glaube, das sind ungefähr 600 Euro, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und die Miete wird bezahlt, aber er hat zum Beispiel eine Heizung bei sich zu Hause, die nicht funktioniert. Und das schon seit vielen Monaten. Und wenn er ins Bett geht, dann föhnt er sich das Bett warm. Also ich habe ihn zu Hause besucht und habe diesen Föhn neben dem Bett liegen sehen und konnte das nicht so richtig zusammenbringen und hatte ihn gefragt, warum liegt der Föhn neben dem Bett? Und er erklärte, dass es eben seine Möglichkeit ist, abends nicht ins eiskalte Bett zu gehen. Und gleichzeitig nimmt er natürlich auch eine Wärmflasche dann mit und kommt über die Runden, mehr schlecht als recht, würde ich sagen. Und das eben, weil er Pfandflaschen sammelt und damit, wie er sagt, einen Hunderter macht im Monat. Und ein Hunderter mit Pfandflaschen sind ganz schön viele Pfandflaschen.
Ja.
Er ist 85 Jahre alt, auch nicht mehr so richtig gut zu Fuß, macht das also mit dem Fahrrad und also an neue Kleidung oder so ist da überhaupt gar nicht zu denken. Da geht es halt wirklich darum, wie kann ich heute Mittag essen und dass wir dann auch eher bei Tafeln geholt oder an sonstigen Plätzen, wo das eben was umsonst gibt. Und an diesem Beispiel sieht man ganz gut, dass das eben nichts damit zu tun hat, wie sich jemand anstrengt bei der Arbeit in der Gesellschaft, ob er klarkommt oder nicht. Sondern ja, dass es einfach solche Menschen eben auch gibt, die fleißig sind, also sogar noch mit 85 Jahren, aber bei denen es trotzdem nicht für ein gutes, warmes Essen am Tag reicht.
Und ganz am anderen Ende des Geldspektrums, am Ende mit sehr, sehr viel Geld, da lebt Marlene Engelhorn, mit der haben Sie auch gesprochen. Die wird mal einen zweistelligen Millionenbetrag erben. Vielleicht hat sie es schon gemacht, da gab es, glaube ich, gerade den Erbfall. Sie ist jedenfalls eine Nachfahrin des BASF-Gründers Friedrich Engelhorn. Und interessanterweise hat Marlene Engelhorn eine Initiative gegründet, Tax Me Now. Und sie setzt sich da ein für eine gerechte Besteuerung von reichen Menschen. Was haben Sie denn von Marlene Engelhorn über Reichtum und Erbschaften gelernt?
Ja, vor allem viele Dinge über Geld, die gar nicht unbedingt auf den ersten Blick mit Geld zu tun haben. Darum geht es ja auch viel in meinem Buch. Also es hängt ja nicht nur damit zusammen, was kaufe ich mir jetzt für ein Essen oder kann ich mir die Markenjeans kaufen oder nicht, sondern es geht ja auch um Räume, es geht um gesellschaftliche Teilhabe an der Politik, an den Medien überall. Und da ist Marlene Engelhorn ein ganz gutes Beispiel, weil sie eben auch sehr reflektiert ist und auch darüber spricht, dass sie gehört wird, weil sie so viel Geld hat, dass sie, weil sie mit so viel Geld aufgewachsen ist, sich eigentlich in allen Räumen wohlfühlt. Sie sagt zum Beispiel, ich kann mir jeden Raum nehmen. Und das hat einfach sehr, sehr viel mit Geld zu tun, wie man aus, mit welchem Habitus, also mit welchem Verhalten, wie sicher man sich fühlt in dieser Welt, hat sehr, sehr viel mit Geld zu tun. Und ich finde, das sehen wir ganz gut am Beispiel von Marlene.
Und eine der krassesten Erkenntnisse aus Ihrem Buch, wie viel Geld eigentlich vererbt wird in Deutschland und wie wenig Erbschaftssteuer dabei anfällt, jedenfalls wenn viel Geld vererbt wird. Können Sie uns das nochmal ganz knapp vor Augen führen, wie da die Verhältnisse sind?
Ja, das ist ja so ein Trugschluss, dass man eben denkt, und also muss ich auch wirklich sagen, dass das war dann auch noch eine naive Herangehensweise von mir an das Buch, dass ich dachte, da muss ich natürlich jetzt mal schauen bei Geld, wie viel verdienen eigentlich Leute, so wie viel landet auf dem Konto. Bis ich dann gemerkt habe, wenn wir in die höheren Einkommens- oder in die höheren Schichten, Klassen gehen wollen dieser Gesellschaft, dann geht es ja überhaupt gar nicht darum, wie hoch mein Gehalt ist, sondern dann geht es darum, wie viel habe ich geerbt, wie viele Unternehmen besitze ich. Also welche Aktien habe ich und dann geht es eben gar nicht mehr um Einkommen. Also die reichsten Menschen in Deutschland sind ja nicht reich, weil sie so hart arbeiten und so ein großes Gehalt haben, sondern weil sie so viel geerbt haben. Und ich zitiere eine Wissenschaftlerin, die eben sagt, wir haben gar keine Vorstellung davon, wie reich Menschen in Deutschland eigentlich sind. Und Reichtum ist ja zum Beispiel viel weniger und schlechter erforscht als Armut. Bei Armut kennen wir ganz genaue Zahlen und Armutsgrenzen und wissen, wie viele Menschen davon betroffen sind. In Deutschland 16% aktuell, jedes fünfte Kind ist von Armut betroffen. Aber wie viele Menschen reich sind und wie viel die eigentlich haben, wissen wir gar nicht genau.
Und, und meine Frage, also wenn große Vermögen vererbt werden, wie war die Zahl? 1% Erbschaftssteuer wird dann ungefähr gezahlt oder sowas in der Dimension?
Ja, genau. So kommt es hin, ja.
Jetzt heißt das, also Sie stellen diese Fälle vor, Sie haben auch mit anderen reichen Menschen noch geredet und dann heißt das vorletzte Kapitel in Ihrem Buch, wenn man so das Ende ansteuert, die letzten Tage des Kapitalismus. Warum denn das? Sehen Sie das Ende des Kapitalismus kommen?
Ich sehe gar keine Alternative zum Ende des Kapitalismus. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die Ressourcen braucht. Und diese Ressourcen gehen zu Ende. Das zeigen uns ja alle Berichte zur Klimakrise. Alle WissenschaftlerInnen sagen, wir können so nicht weitermachen, weil wir ja einfach unsere Ressourcen, also die sind schon zu Ende und wir können einfach nicht mehr dieses Leben im sogenannten Wohlstand, der jetzt gerade auch politisch oft diskutiert wird, wir können das einfach so gar nicht weiterleben. Das heißt, es gibt gar keine Alternative zum Ende des Kapitalismus. Wir müssen uns überlegen, wie wirtschaften wir neu. Wir können so nicht weitermachen, weil wir sonst irgendwann einen Planeten hinterlassen, auf dem Menschen nicht mehr leben können. Deswegen sehe ich zum Ende des Kapitalismus keine Alternative und habe das dann ein bisschen angelehnt an Margarete Stokowskis Die letzten Tage des Patriarchats. Die sind jetzt auch ja noch ein bisschen länger geworden, die letzten Tage. Aber genau, ich glaube, es gibt gar keine Alternative. Und ich zitiere ja die Wissenschaftlerin Maya Göpel, auch damit, die sagt, diese Alternative zum Ende des Kapitalismus gibt es nicht. Es gibt jetzt nur die Entscheidung zu treffen, machen wir das by Design oder by Disaster? Und was sie damit meint ist, schaffen wir jetzt die Rahmenbedingungen dafür, für ein gutes Leben für alle, oder macht es das Desaster? Also steuern wir in die Katastrophe hinein? Und ich glaube, dass es jetzt eine ganz wichtige Zeit ist, da zusammen als Gesellschaft und als Politik zu überlegen, wie ändern wir das? Wie schaffen wir jetzt Teilhabe für alle Menschen? Und das bedeutet eben auch, wie schaffen wir Geld und Geld und damit ein gutes Leben für alle? Weil im Moment ist es einfach komplett ungerecht verteilt. Sie hatten ja eben gerade das mit den Erben angesprochen und da nochmal kurz zur Vermögensverteilung. In Deutschland ist es ja so, dass das oberste Prozent der Deutschen 18% des gesamten Vermögens hat, während sich, also das ist genauso viel wie die ärmsten 25% der Menschen zusammen haben. Also daran sehen wir schon, wie das verteilt ist, und das müssen wir ändern.
Sagt Mareike Kaiser, und darüber schreibt sie in ihrem Buch Wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Im Rowohlt Verlag ist das Buch erschienen. 208 Seiten hat das, 17 Euro ist der Preis. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kaiser.
Ich danke Ihnen.